Wir haben jetzt Dr. Wolfgang Schweiger in der Leitung. Herr Schweiger ist Professor für Kommunikationswissenschaft, insbesondere für interaktive Medien und Online-Kommunikation an der Universität Hohenheim. Herr Dr. Schweiger, in den sozialen Netzwerken wie beispielsweise Facebook oder Twitter häufen sich die Präsenzen politischer Persönlichkeiten. Prominente Beispiele hierfür sind Christian Lindner von der FDP und natürlich der US-Präsident Donald Trump. So ein Web-Image pflegt sich ja nicht ohne zeitlichen Aufwand. Welche Vorteile erhoffen sich denn Politiker von einem solchen Auftreten?
Ja, natürlich ist es wichtig, die Bürger da zu erreichen, wo sie tagtäglich unterwegs sind. Und gerade junge Menschen, gerade die ja auch sehr schwer für die klassische Parteipolitik zu erreichen sind, sind ja sehr stark in den sozialen Netzwerken unterwegs. Und darum ist es natürlich mittlerweile völlig klar für alle Parteien und alle Politiker und Kandidaten, dass sie auch dort aktiv sind. Wie Sie natürlich ganz richtig gesagt haben, wird es mit sehr unterschiedlichem Aufwand, mit unterschiedlichen Ressourcen betrieben. Die Zielrichtungen sind unterschiedlich und Sie haben ja gerade schon Beispiele angesprochen. Christian Lindner und Donald Trump. Man könnte noch auf der eher linken oder grünen Seite Boris Palmer in Tübingen ansprechen, der extrem aktiv ist auf Facebook. Und das sind natürlich jetzt Politiker, die den direkten Kontakt suchen mit den Bürgern. Und deswegen, bei Donald Trump fällt das ja auch auf, der postet ja wirklich alles selber. Und das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Sehr viele Politiker haben Referenten, die sie eben posten lassen. Sehr häufig, mittlerweile wird es dann auch signalisiert, ob das jetzt vom Politiker selber geschrieben ist oder von einem Mitarbeiter. Das sieht man an so einem Kürzel, das dann in dem jeweiligen Post steht. Also da gibt es große Unterschiede. Es gibt auch große Unterschiede, was eben die Reaktionsfreudigkeit betrifft. Sehr oft beobachtet man ja, dass es zwar tolle Twitter- oder Facebook-Profile gibt, wo die Fans oder wer auch immer, die das eben abonnieren, dann auch drunter kommentieren, aber auch kaum eine Reaktion von Seiten des Politikers oder eben seiner Mitarbeiter kommt. Und das ist natürlich dann sehr, sehr schade, wenn eben diese Dialogmöglichkeiten, die die sozialen Medien eröffnen, nicht genutzt werden. Weil das natürlich auch dann bei den Leuten das Gefühl vermittelt, eigentlich interessieren sie sich dann doch nicht für uns.
Denken Sie denn, dass die Politiker damit eine bestimmte Art von Nahbarkeit schaffen wollen oder sich quasi als ein Mensch wie Sie und ich darstellen wollen?
Genau. Tatsächlich spielt ja in der Politik die Persönlichkeit der Politiker eine sehr große Rolle. Das liegt ja auch daran, dass viele Bürger kaum mehr in der Lage sind, ernsthaft zu beurteilen, welche Partei und welcher Politiker eigentlich ihre Interessen vertritt. Natürlich auch gerade im Populismus ist es ein großes Thema, den Menschen einfach das Gefühl zu geben, man würde sich um sie kümmern, man sei einer der ihren. Diese Art von Authentizität, da sind natürlich soziale Netzwerke ganz wunderbar, wenn man eben auf Facebook Fotos postet, wo man gerade zum nächsten Wahlkampfauftritt fährt oder mit Leuten redet oder mal so einen persönlichen Aufreger verbreitet. Da kann man natürlich auch Instagram mittlerweile nutzen, wenn man Fotos zur Verfügung hat. Und das gibt dann natürlich schon den Anhängern so das Gefühl, sie würden, sie wären in engerem Kontakt mit der Person, würden diese Person etwas besser kennenlernen. Und tatsächlich um politische Inhalte geht es dann schon auch, aber tatsächlich relativ selten im Vergleich zu eben solchen eher persönlichen Meldungen, die man in sozialen Netzwerken bei Politikern findet.
Glauben Sie denn, dass diese Rechnung für die Politiker dann aufgeht? Also wirkt sich ein Social-Media-Auftritt wirklich so positiv auf die politische Karriere aus?
Das hängt davon ab, wie man es angeht. Also es gibt da auch kein Patentrezept, dass man, wenn man Social Media machen müsste, es genau so und so machen müsste. Da muss jeder Politiker, jede Partei eine passende Strategie finden, die eben zur Persönlichkeit, zur politischen Ausrichtung passt. Und dann gehe ich davon aus, kann man das, wenn man es richtig macht, schon erfolgreich tun. Man hat natürlich immer eine Einschränkung, wenn man eine nicht populistische Partei oder nicht populistischer Politiker ist, wenn man ein gewisses Skrupel hat, Lügen zu verbreiten, dann hat man natürlich einen Wettbewerbsnachteil im Netz. Das muss man auch leider so sagen. Es ist derjenige am erfolgreichsten, der am skrupellosesten Lügen und andere absonderliche Dinge verbreitet, weil die leider in den sozialen Netzwerken die größte Resonanz erfahren. Das sehen wir immer wieder. Also je absurder, desto stärker verbreitet sich etwas auf Facebook viral oder wo auch immer, und desto mehr Resonanz kriegt es in der Bevölkerung. Und da hat man natürlich einen extremen Wettbewerbsnachteil als eine der, sagen wir mal, soliden Parteien im deutschen System gegenüber eben Akteuren wie der AfD, die da eben, oder zumindest deren Einzelpolitiker da keinerlei Skrupel öfter mal haben.
Entstehen denn durch diese Art der politisch motivierten Kommunikation denn eventuell auch Gefahren für die entsprechenden Protagonisten oder für die Tradition politischen Auftretens?
Naja, die Gefahren im Netz, die werden ja seit 2 Jahren intensiv diskutiert. Als da wären eben Hasskommentare, Shitstorms, die häufig echte Diskussionen zerstören oder schon mal unmöglich machen. Die Verbreitung von Halbwahrheiten, von Verschwörungstheorien. Diese Gefahren bestehen natürlich alle. Und auch wenn man als Politiker oder als Partei in den sozialen Netzwerken aktiv ist, dann hat man natürlich schon heftigen Gegenwind zum Teil. Mir fällt das auf, wann immer grüne Politiker irgendetwas posten und sei es noch so positiv oder neutral, finden sich immer einige Leute, die dann erstmal über Grüne per se schimpfen, was nichts mit irgendeiner politischen Debatte zu tun hat, aber offensichtlich scheint das diesen Personen wichtig zu sein. Und das ist jetzt noch ein harmloses Beispiel. Ich gehe davon aus, das ist bei den anderen Parteien auch nicht viel anders. Das ist manchmal schon zermürbend, das sich anzuschauen. Und ich denke, es ist auch für Politiker sehr zermürbend und vor allem auch eben ihre Mitarbeiter, die sich da tagtäglich durchmühen müssen. Aber ja, so ist halt mal der Wind in unserer Gesellschaft, der ist halt sehr rau geworden, gerade im Netz.
Glauben Sie auch, dass man durch Werbung oder die Kommunikation auf sozialen Medien bestimmte Wählergruppen auch verlieren könnte?
Das glaube ich eigentlich nicht. Also ich glaube eher, dass, wenn wir jetzt über klassische Wahlwerbung im Netz reden, da ist ja so in den letzten Monaten auch im Zuge der US-Wahl über das Phänomen Targeting gesprochen worden, dass wir da eigentlich extreme Chancen haben für die politische Wahlwerbung. Targeting meint ja nichts anderes, als dass man ein ziemlich genaues Profil von Zielgruppen hat. Zum Beispiel könnte jetzt eine Partei wie die SPD sagen, es gibt Menschen, die sind in unserer Zielgruppe, weil sie in dem Berufsbereich aktiv sind, weil sie ihr geringeres Einkommen haben, weil sie vielleicht linken Ideen nahestehen, was man an einigen ihrer Interessen auf Facebook ablesen kann. Und diese Menschen wollen wir halt mit unseren Informationen stärker ansprechen. Das ist eigentlich ein ganz wunderbares Instrument, um genau solche Personen zu erreichen. Natürlich kann man mit Targeting dann auch Dinge machen, die etwas schwer zu verstehen sind, und darum wurde da auch so kritisch drüber diskutiert. Aber grundsätzlich ist es eine ganz alte, darf ich jetzt nicht sagen, eine Werbetechnik, die seit 5 bis 10 Jahren in den sozialen Medien gang und gäbe ist, zumindest in der Produktwerbung. Und dass die Politik das jetzt für sich entdeckt, ist eigentlich völlig logisch und war nur eine Frage der Zeit. Und ich finde es eigentlich ganz sinnvoll, wenn man mal eben von Missbrauch in dem Sinne, dass eben wirklich schlimme populistische Akteure Verschwörungstheoretiker noch weiter anheizen oder so, finde ich das eigentlich eine ganz vernünftige Sache.
Besteht aber auch nicht die Gefahr, dass soziale Medien selbst etwa durch die Arbeit von Algorithmen politischen Einfluss nehmen können? Also beispielsweise, wenn Frau Musterfrau sich durch ihre Interessen an ihr patriotisches Weltbild erkennen lässt, findet sie dann nicht plötzlich mehr und mehr Beiträge, zum Beispiel von der AfD oder von der Frau von Storch auf ihrer Startseite auf Facebook?
Ja klar, das ist ja das klassische Filterblasenproblem. Die Dinge, für die ich mich interessiere, die ich in der Vergangenheit geliked habe auf Facebook, die kriege ich natürlich und auf die ich in der Zwischenzeit dann auch immer wieder reagiere, indem ich die dann wieder like, die Posts, und kommentiere, die kriege ich natürlich ganz prominent immer wieder angezeigt. Das ist natürlich so, und das führt ja eben auch zu Echokammern, wo sich die Menschen eben gegenseitig aufschaukeln in ihrer Wut. Und wir haben jetzt mittlerweile einige Studien in Deutschland, die zeigen, dass es einen deutlichen Zusammenhang gibt zwischen eben der Nutzung solcher Plattformen und der Bildung extremer Meinungen. Man muss aber in dem Zusammenhang auch nochmal was anderes sagen, weil Sie danach gefragt haben, ob diese Plattformen unsere unser politisches Geschehen beeinflussen. Das tun die auch ganz direkt mittlerweile. Vielleicht haben Sie oder einige Hörer das mitbekommen, dass Facebook vor 2 Wochen beschlossen hat, den Anteil der Nachrichten im Newsfeed runterzufahren. Das war eine Reaktion auf die intensive Kritik an Facebook, dass eben genau diese Filterblasenproblematik. Und die Folge ist, dass jetzt viele Nachrichtenmedien online klagen über Besucherrückgänge, und zwar drastische Besucherrückgänge. Und gleichzeitig man sich natürlich schon fragen muss, ob diejenigen, die sich bisher stark über Facebook informiert haben, das ist ja nicht die Mehrheit der Bevölkerung, aber trotzdem ein relevanter Anteil, ob die jetzt deutlich weniger Nachrichten bekommen und das gar nicht so richtig merken. Ne?
Also ja, das sprich, stimmt, da haben Sie recht.
Mark Zuckerberg dreht mittlerweile beliebig an der Schraube dessen, was viele unserer Mitbürger so an Nachrichten bekommen.
Ich denke auch gerade, dass die jüngere Bevölkerung sich schon hauptsächlich auch über Facebook oder soziale Medien informiert. Also so aus meiner eigenen Information werden Tageszeitungen zum Beispiel auch gar nicht mehr so häufig gelesen, dadurch, dass man ja auch die ganzen News quasi aus dem Internet rausbekommen kann.
Genau, das ist meine Hohenheimer Studierenden genauso.
Ja. Jetzt ist es ja so, dass die öffentliche Präsentation schon immer zu den wichtigsten Kompetenzen politischer Persönlichkeiten gehört hat. Mhm. Glauben Sie denn, dass diese Menschen heute auch speziell im Umgang mit interaktiven Online-Medien gecoacht werden?
Ich glaube nicht, dass die Politiker gecoacht werden. Ich glaube, dass es, oder ich weiß, dass es von Seiten der Parteien gibt es so Toolboxes, wie man die eigene Website aufbaut. Das gibt es schon seit langer Zeit. Da gibt es garantiert auch Schulungen, wie man einen erfolgreichen Facebook- oder Twitter-Auftritt hinlegt. Da werden aber dann vermutlich in den meisten Fällen weniger die Politiker hingehen als eben ihre Mitarbeiter, die das ja in der Regel dann auch verantworten. Also gibt es auf jeden Fall, ja.
Glauben Sie denn, dass Facebook und Co. Die Politik allgemein näher an den Bürger heranbringen?
Naja, irgendwo schon, irgendwo aber auch nicht. Klar, also man hat jetzt zumindest als Bürger das Gefühl, dass man direkte Mitteilungen und Fotos und Videos von Politikern bekommt, aber es ist ja rein zahlenmäßig kaum möglich, dass Politiker dann mit jedem, der sich da meldet, jeder, der kommentiert, in eine Diskussion gehen. Es sind halt einfach mal viele, viele Bürger, 82 Millionen Deutsche auf ein paar tausend Politiker. Also es wird nie möglich sein, dass es echte 1-zu-1-Dialoge sind. Und was wir natürlich jetzt eben auch sehen, ist, ich glaube, bei allen Beobachtern und Beteiligten ist ja schon so eine gewisse Enttäuschung bis zu einer gewissen Depression jetzt aufgekommen. Gerade gestern hat der Richard Gutjahr, ja ein sehr bekannter Journalist und Online-Beobachter, auch geschrieben, ja, hat sich das Internet jetzt als was Schlechtes eigentlich rausgestellt, weil wir einfach so viele negative Dinge, zumindest wenn es um Politik geht, gerade beobachten müssen, eben Fake News und Hasskommentare. Das Internet bringt uns Bürgern die anderen Bürger nahe. Wir können jetzt sehen, auf welchem Niveau an vielen Stammtischen auch schon früher diskutiert wurde und wie das heute weitergeht. Das finde ich manchmal schon sehr, sehr deprimierend.
Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Beitrag von Christian Lindner oder Boris Palmer über die Kommentarfunktion beantworte, politische Statements mit einem Gefällt mir versehe oder mich lustvoll an einem Shitstorm beteilige, betreibe ich dann politische Partizipation in Ihren Augen?
Ja, natürlich. Also politische Partizipation beginnt im ganz, ganz Kleinen und kann reichen bis zur Aktivität in einer Partei. Das ist ja eine große Bandbreite an Aktivitäten und das ist die kleinste Form von politischer Partizipation. Und das finde ich sehr wichtig.
Dann kommen wir schon zu unserer letzten Frage für heute. Und zwar wurde das Wort postfaktisch von der Gesellschaft für deutsche Sprache im Jahr 2016 zum Wort des Jahres gekürt. Und im politischen Kontext bedeutet das Wort, dass eine potenzielle Wählerschaft sich weniger für die Faktenlage einer politischen Aussage interessiert, viel mehr für deren emotionalen Gehalt. Inwiefern geht dies einher mit unserer heutigen Thematik?
Ja, es passt damit natürlich wunderbar zusammen, denn unter den Regeln des Netzes geht es halt weniger darum, oder verbreiten sich Nachrichten am stärksten, die emotional sind. wird relativ wenig gelesen, sondern wird mehr rumgeklickt und Bilder angeschaut. Spielt die persönliche Einstellung, spielen die persönlichen Interessen eine sehr, sehr große Rolle? Das sind alles Faktoren, die dazu führen, dass eben weniger mittels Argumenten und Fakten diskutiert wird und entschieden wird und stärker emotional. Das ist eine Entwicklung, die wir seit Jahrzehnten haben. Das Fernsehen war das erste Medium, wo sich das verstärkt hat. Und es geht jetzt leider so weiter. Das ist durchaus beunruhigend.
Herr Dr. Schweiger, wir wollen uns sehr, sehr herzlich bei Ihnen für das Gespräch bedanken. Ja, es war uns wirklich eine große Freude, dass wir mit Ihnen sprechen durften.
Freut mich. Für mich auch. Also, alles Gute.
Danke, ebenfalls. Tschüss.